meine Wahrnehmung ist, dass einige Träger noch nicht so aufgestellt sind, dass sie krisenresilient sind und dass sie auch längere Durststrecken mal durchhalten können.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute mit Dr. Tobias Geidul. Wer er ist, was er macht, wird er uns gleich verraten. Wir haben nämlich heute im Mittelpunkt zwei spannende Themen. Zum einen, was kann das Leadership eigentlich von den Wölfen lernen? Und wieso macht eigentlich ein Vorstand eine zertifizierte Qualifizierung zum Aufsichtsrat? Das sind spannende Fragen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
So, jetzt habe ich gerade schon den Namen und die Themen verraten. Wenn Sie uns noch ein bisschen auf Ballhöhe bringen, was eigentlich Sie so geprägt hat und wie Sie denn Ihr Lebensweg bisher geformt hat.
Oh, das sind schwierige Fragen gleich zum Anfang, die gestellt werden. Ja, ich glaube, mich hat geformt, dass ich keinen geradlinigen Weg hatte. Also ich habe ja BWL studiert, aber keine klassische BWL, sondern noch mit Psychologie dazu. Insofern immer Perspektivwechsel von Anfang an. Und war dann 10 Jahre bei der KPMG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und hatte da eigentlich das Glück, was sozusagen ein bisschen vielleicht meiner Karriere bei KPMG schadete, aber das Glück, dass ich nie so einem bestimmten Bereich zugeordnet war. Das heißt, ich war sehr viel in Familienunternehmen unterwegs und sehr viel in der Gesundheitssozialwirtschaft. Und das Spannende war eigentlich immer, dass man von Familienunternehmen sehr viel lernen kann, wie ich ein Unternehmen nachhaltig führe. Und nachhaltig meine ich eben nicht quartalsbezogen, so wie an der Börse, oder jahresbezogen. Ich muss auf Aktienkurse achten oder sonstige Geschichten, sondern wirklich lernt, wie ich langfristig das Unternehmen auch sichere. Also wie ich auch Investitionen mache, die langfristig wirken. Und dann war ich eben immer in der Gesundheitssozialwirtschaft, in Krankenhäusern. Und da war ganz oft die Frage, ja, wie machen das eigentlich Familienunternehmen? Und das war immer ein ganz spannender Transfer, sozusagen auch so eine Lernkurve mitzunehmen. Und das hat mich dann schon geprägt. Also wirklich von Familienunternehmen, also Leibinger oder die Ebersbecher und so weiter, die es in Stuttgart gibt, das wirklich zu lernen, wie machen die das, Stiel, Kercher und so weiter, wie langfristig das erfolgreich zu führen und das eben mitzunehmen und das eben in die Gesundheitssozialwirtschaft zu transportieren. Und das war schon eine prägende Zeit gewesen. Nun stellt man sich dann irgendwann die Frage, mache ich einen Berater mein Leben lang? Also jetzt, ohne jetzt Ihnen zu nahe treten zu wollen an der Stelle, aber
manchmal stellt man sich ja diese Frage. 20 Jahre hat ja noch Luft nach oben.
Ich wollte gerade sagen, da ist noch Ausbaupotenzial. Nein, und dann war eben der Punkt, wo man sich Gedanken macht, und dann spielt manchmal das Leben, wie es spielt, mit Zufällen. Und dann gab es eine Begegnung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Rummelsberger Diakonie, und damals war gerade ein Wechsel, und so bin ich dann 20 mitten in Corona zur Rummelsberger Diakonie gekommen. 1. April habe ich da angefangen. Das war dann gleich der Schleudergang während Corona. Niemand wusste nichts Genaues, und da kam natürlich meine Vergangenheit mir zugute von 10 Jahren Beratung, wo man in kürzester Zeit sich die Prozesse verstehen muss, die Zusammenhänge. Das kommt in so einer Zeit natürlich zugute, und das hat mir auch den Einstieg ein bisschen erleichtert, aber auch die Menschen, die dort arbeiten in Rummelsberg, die haben mir das erleichtert, eben mitgenommen, und so bin ich da reingekommen. Also insofern war es ein Quereinstieg, aber nicht ein voller Quereinstieg, weil ich natürlich Berührungspunkte von früher hatte mit der Gesundheitssozialwirtschaft, aber doch ein Quereinstieg, und bin jetzt im 6. Jahr in Rummelsberg. Es macht weiterhin Spaß, viel Freude, und das Tolle ist einfach die Menschen, die man in dieser Branche jetzt kennenlernt, ohne dass man, ja, er sagt, der macht nur jenes oder selles oder wie auch immer es so heißt, sondern einfach die Breite kennenzulernen und ja, dieses Wirkungsfeld, in dem wir tätig sind.
Ja, vielen Dank. Das heißt, als Sie gestartet sind, war dann so diese Frage Corona sehr virulent und eine Einarbeitung und dergleichen, ein Onboarding, wie man so schön sagt, war das vorhanden? Hatten Sie eine Überlappungszeit mit irgendjemand, oder wie muss man sich so diesen Einstieg vorstellen?
Nein, alles mit Nein beantworten. Also ich kam gar keine Überlappungszeit. Eher mein Vorgänger war schon einen Monat weg gewesen, okay, als ich gekommen bin. Und ich bin rein und habe mich eben reingestürzt in das Abenteuer. Das war so ein bisschen kaltes Wasserspringen auch natürlich, und ja, das meine ich ernst. Also mir haben die Menschen, die dort arbeiten, sehr geholfen, reinzukommen. Ich habe eine Assistentin, die ist jetzt seit über 40 Jahren im Unternehmen. Die wusste natürlich alles, wo was ist. Also wenn ich irgendeine Frage hatte, die wusste sofort, welchen Ordner sie rausziehen muss, in welchem Details abgelegt sein könnte, wie auch immer, das erleichtert natürlich unheimlich einen dem Einstieg dann in solche Geschichten.
Lebendiges Wissensmanagement.
Ja, wirklich, war so. Und die Herausforderung war gar nicht, die Leute irgendwie zu motivieren oder irgendwie zu sagen, was müsst ihr machen? Es war eher die Herausforderung, diese viele positive Energie, die damals im Unternehmen war, während Corona in geordnete Bahnen ein bisschen zu bündeln, dass alle in die gleiche Richtung rennen. Das war eigentlich die Herausforderung. Und wenn man in so ein Unternehmen reinkommt, dann normalerweise fragt man ja viel und wie ist denn jenes und wie macht ihr das und wie läuft das ab? Und dann ist es ja schon so als Vorstände, wenn man Berichte bekommt, dann geht es ja durch verschiedene Hände und wird immer weicher gespült und irgendwann kommt es zu einer Vorstandsvorlage. Und die Zeit war anders. Da, wenn man eine Frage gestellt hat, haben wir es? Da gab es nur die Antwort ja oder nein. Und die Leute wussten, es gibt nur die Antwort ja oder nein, weil es schnell reagiert werden musste. Und das erleichtert natürlich unheimlich in so einer Organisation, die so komplex auch ist wie unsere. Also wir sind ja in vier Handlungsfeldern tätig, in der Altenhilfe, in der Behindertenhilfe, in der Jugendhilfe und der Bildung. Und alle vier Bereiche sind ungefähr gleich groß. Also wir haben keines, was irgendwie raussticht.
Ja.
Und da gibt es so viele Zusammenhänge auch und ja, Matrixstrukturen, da muss es einfach schnell dann das Verständnis in so einer Situation da sein. Und das hat mir geholfen, heißt aber nicht, ich verstehe die Organisation bis ins Kleinste heute noch nicht, sage ich jetzt mal. Da gibt es immer noch Bereiche, wo ich manchmal erstaunt bin, was es bei uns gibt, aber es gibt's. Aber das hat mir erleichtert damals vieles bis heute.
Erstmal vielen Dank für die Einblicke. Ich frage deswegen, weil das in meiner Wahrnehmung immer so ein klassisches Thema ist. Ja, also wie ist denn die Überlappungszeit? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich habe da eine klare Haltung zu. Aus meiner Sicht macht das Sinn, aber kurz und prägnant, ja, wenn es denn möglich ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist so diese Frage, wie kommt man eigentlich rein in die Organisation? Häufig auch so, dass Gremien denken, naja, ich habe jetzt die Auswahl getroffen, damit ist mein Job erledigt, ja, und immerhin ist das ja eine Vorstandspersönlichkeit, die muss das selber hinkriegen, ja. Jetzt waren bei Ihnen ja die Umstände ein bisschen anders, ja. Wie würden Sie, wie soll ich sagen, so rückblickend vielleicht auch so Lessons learned draus beschreiben, auch für andere aus Ihrer Erfahrung, weil Sie ja immerhin seiner Art verwandten, aber doch anderen Tätigkeit ja dann in die Vorstandsrolle in der Branche gewechselt sind. Und insofern unter Corona auch mit besonderen Rahmenbedingungen das Ganze gut gestalten mussten.
Also ich glaube, das ist eine individuelle Geschichte, die Sache. Ich bin kein Freund von Überlappungen, von großen auch oder überhaupt. Weil wenn ich starte, dann natürlich brauche ich Informationen, wie Dinge gelaufen sind oder sowas. Aber letztendlich muss ich mir selber ein Bild von der Situation machen. Und so Vorstandswechsel, die finden ja aus unterschiedlichen Beweggründen statt. So, und einer, der schwingt immer mit, wenn jemand Neues kommt, dass er auch möglicherweise Strukturen weiterentwickelt, im positiven Sinne. Aber das heißt auch, man mal irgendwelche Zöpfe abschneidet, die es gab, aus welchen Gründen auch immer. Und da weiß ich nicht, ob immer so eine Überlappungszeit günstig ist, wenn dann sozusagen der alte oder die alte Vorgängerin dann erzählt, was alles so ist und so weiter. Und man im Prinzip einen Monat denkt so, nein, eigentlich nicht. Und eigentlich müsste man vielleicht einmal anders machen. So. Deswegen sage ich eher wenig Überlappung bis keine. So. Der zweite Punkt ist, ich glaube, Gremien, und da meine ich jetzt sowohl Aufsichtsrat als auch Vorstand, die müssen zusammenarbeiten. Und ich hatte das Glück, dass wir einen Aufsichtsrat haben, der wirklich Aufsichts- und Rat macht, also der auch als Sparringspartner zur Verfügung steht, mit dem man auch mal wirklich hart diskutieren kann. Das geht bei uns ganz gut. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende ist sehr interessiert dann dabei. Aber dann auch jeweils wieder auseinandergeht und sagt, okay, wir sind vielleicht auch unterschiedliche Meinungen oder auch Ansichten, aber wir müssen jetzt in der Richtung weiterarbeiten an der Stelle. Also wir haben durchaus auch mal Diskussionen, aber in vielen Dingen binde ich auch den Aufsichtsrat frühzeitig ein bei Entscheidungen und auch Aufsichtsratsvorsitzenden oder Prüfungsausschussvorsitzenden frühzeitig mit zu involvieren, damit eben nicht eine Situation entsteht, wo der Aufsichtsrat mehr oder weniger vor veränderte Tatsachen gestellt wird. Und dann ist es ja immer so eine emotionale Sache, so subjektiv mit dem Rücken an der Wand. Und ich kann eigentlich gar nicht mehr anders entscheiden, als der Vorstand mir gerade das präsentiert hat. Noch einmal, ich bin kein Freund von, sag mal, dass Vorstand und Aufsichtsrat immer gleicher Meinung sind und harmonisch durchregieren. Und im Prinzip der Vorstand führt seinen Aufsichtsrat. Und wie auch immer, es gibt es ja auch ab und zu mal. Weil es muss auch für den Vorstand immer ein Sparringspartner vorhanden sein. So. Und Das können die Vorstandskollegen sein. Das sind auch meine Führungskräfte in dem Fall. Also ich frage die immer, was denkt ihr über die Sache? Und ich entscheide jetzt mal grundsätzlich erstmal nichts alleine, ohne dass die sagen, das mitgehen. Aber ich brauche noch eine andere Ebene, die sozusagen das auch nochmal aus einer anderen Perspektive kritisch reflektiert und beleuchtet und da auch nochmal eine andere Perspektive mit reinbringt, die man möglicherweise, wenn man dann doch sich lange mit einer Sache beschäftigt, dann im Zweifel nicht mehr so einen Blick hat.
Vielleicht liegt die größte Gefahr unserer Zeit nicht darin, dass KI zu mächtig wird, sondern dass Menschen sich selbst für zu klein erklären. Wer das verhindern möchte, der sollte dieses Buch lesen. Relevanz im KI-Zeitalter, der Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Wann erscheint es, Thomas?
Es erscheint am 28. Juli. Vorbestellungen ab jetzt möglich. Wir hatten ja mal, also wenn Sie sagen, das Thema Führung, ja, hat Sie da auch geprägt und Sie sind da auch auf unterschiedliche Führungsebenen zugegangen. Wir hatten ja mal Kontakte im Rahmen einer Veranstaltung, wo wir irgendwie auf die Metapher gekommen sind, Führung wie der Wolf. Oder ich glaube, Sie haben zu mir gesagt, Herr Müller, wissen Sie eigentlich, wie Wölfe führen im Rudel? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir ins Gespräch kamen. Und das ist ja eine sehr prägende Metapher. Vielleicht können Sie mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen auf Ballhöhe bringen. Ist das Ihr Bild von Führung und Leadership? Oder was steckt da hinten dran, hinter so einer Metapher?
Im Prinzip muss ich mit Ja antworten an der Stelle. Also das war sehr früh, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren, 15, 20 Jahren, war ich in einer Vorlesung und dann hat das in Schweden, meinem Auslandsjahr, wo ich in Schweden studiert habe, hat das ein Professor an die Wand geworfen und praktisch wie ein Wolfsrudel durch den Schnee läuft. So. Und im Prinzip war es so, dass am vorneweg laufen die Alten und Schwachen, sage ich jetzt mal, von einem Wolfsrudel. Dann als zweite Gruppe laufen die Stärksten vom Wolfsrudel, um sozusagen das Rudel nach vorne abzusichern. Wie gesagt, die alten Schwachen machen die Pace sozusagen, dann kommen die Starken, dann kommt sozusagen das Hauptrudel, wo alle anderen drin versammelt sind. Dann als Viertes kommt wieder eine Gruppe von den Stärksten, die das ganze Rudel nach hinten absichern. Und ganz hinten läuft eigentlich der Leitwolf. Und der sozusagen hat die ganze Zeit die Übersicht, ist die ganze Zeit bereit, überall hinzurennen, sich vors Rudel zu stellen, für jeden da zu sein, sich einzusetzen und sozusagen das Rudel abzuschirmen. So. Und was dahinter steckt, ist einfach, Führung heißt nicht, ich muss immer vorne weglaufen oder ich muss die Spur legen, sondern die Mannschaft legt die Spur. Und ich muss nur gucken, dass es in geordneten Bahnen läuft, dass alle mitkommen, dass keiner abgehängt wird. Aber es heißt auch, dass ich mich vor die Mannschaft stelle. Also wenn es mal stürmisch wird, ist meine Aufgabe auch, sich vor die Leute zu stellen, ja, und den Sturm abzufangen oder den Gegenwind abzufangen, ja, und dass sie ihre Arbeit machen können. So. Und ja, auch heißt es natürlich auch ein bisschen für Ordnung zu sorgen, ab und zu mal, wenn es ein bisschen zu wild wird, das gehört dazu. Aber das war wirklich prägend, dieses Bild von diesem Wolfsrudel, was da durch den Schnee läuft, und eigentlich zu verstehen, Führung heißt eigentlich von hinten rausführen, ja, von hinten die Übersicht behalten, auch die Weitsicht zu haben, wo soll es hingehen und eben dafür auch zu gucken, dass die Leute alle mitkommen. Und das ist wie im Unternehmen auch. Ich muss gucken, dass alle Mitarbeitenden mitkommen und nicht, dass irgendwie vorneweg die Pace gemacht wird und ich verliere die Hälfte der Mannschaft, weil dann komme ich nicht weiter in einer Organisation und gerade in einer Branche, wie wir es sind, die eigentlich von so viel Regulatorik geprägt ist und wir so in so viele Umbrüche gerade haben in den verschiedenen Bereichen, da muss ich darauf achten, dass alle mitkommen.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr schönes Bild, griffiges Bild. Ich stelle mir das gerade bei Ihnen vor. Sie haben vier gleichgewichtige Bereiche. Man könnte ja durchaus von einem Komplexträger sprechen. Ja. Und jetzt haben Sie dieses Leadership-Bild mit dem Wolfsrudel sozusagen. Wie zeigt sich das in der Praxis? Wie gelingt Ihnen das oder wie erleben Sie das? Vielleicht können Sie das an so einem Beispiel mal deutlich machen, wo Sie sagen, das war für mich so ein bisschen prägend, da kann man das vielleicht auch nachvollziehen.
Prägend war schon, dass ich einen Kulturwandel in Rummelsberg auch mit einführen musste. Also man war gewohnt, dass tatsächlich relativ viel von dem Vorstand aus bestimmt wird in manchen Bereichen, nicht allen Bereichen, ja.
Das heißt, der Wolf
war vorne,
genau,
sozusagen, und hat so ein bisschen so. Ja. Und schon mein Kollege, der Karl Schulz, hat schon immer auch ein anderes Bild gehabt, so auch eher von hinten. Und ich kam halt dazu, und das war das Glück auch, sagen wir mal, dass wir beide eigentlich die gleiche Ansicht von Führung haben, eben von hinten zu führen. Ja. Und ein prägendes Bild war, dass eine Kollegin, Führungskraft, vor mir saß und schickte mir, ich sage jetzt mal einen Tag vorher, eine E-Mail mit 5 PDFs, was weiß ich, wie viele Seiten. Und ich sage immer eine diakonische E-Mail, also die sehr lange war. und zu irgendeinem Sachverhalt, ich weiß gar nicht mehr so. Und dann saß sie bei mir und Intro so, ja, ich habe ihnen ja die E-Mail geschickt, was machen wir? Und dann habe ich nur gesagt, also eins ist klar, also sie glauben jetzt nicht, dass ich A, die E-Mail gelesen habe, B, mir die 5 PDFs durchgelesen habe und ihnen jetzt C sage, welche Lösungen wir haben. Das erwarte ich von Ihnen, dass wenn so ein Sachverhalt da ist, dass Sie das durchlesen, dass Sie mir 2 oder 3 Lösungsvorschläge unterbreiten. Und wenn die 3 mir nicht passen, ja, dann muss ich halt eine eigene 4. entwickeln oder sagen, okay, wir müssen was anderes machen. Aber dann ist sozusagen meine Aufgabe nur zu sagen, machen wir jetzt Lösung A, B oder C. Und aber da will ich vor Ihre Meinung wissen, was Sie für die günstigste der Alternativen halten und die weniger günstige Alternativen. So. Da guckt sie mich an und sagt, aha, ging weg. Und mittlerweile ist es wirklich so, da kommt auch, das muss ich sagen, alle, die bei mir arbeiten, die arbeiten mittlerweile gleich. Da kommt eben, sagen, ein Sachverhalt mit 2, 3 Lösungsvorschlägen oder Vorschlägen, die auch zum Teil mit den Teams schon abgestimmt sind und sagen, okay, wir haben da ein Thema, wie gehen wir damit um? Das sind unsere Vorstellungen. Das meine ich, wie ich von hinten führen. Ja, dann ist meine Aufgabe tatsächlich, die Sachen zu plausibilisieren und zu validieren, ja, und dann mit sozusagen die Entscheidung mitzutragen, aber im Zweifel und dann aber auch meine Verantwortung, wenn die Lösungsvorschläge mich alle nicht überzeugen oder nicht plausibel sind oder wie auch immer, dann ist aber meine Aufgabe, dann auch zu sagen, okay, ich denke auch nochmal drüber nach oder mit nach und bringe auch nochmal eine Lösung mit ins Spiel. Und das meine ich mit von hinten raus führen, eine Organisation auch führen, ja. Und wir sind Komplexträger und von hinten führen ist nicht einfach. Also es ist viel Kommunikation, das ist anstrengender wie eine straffe Hierarchie, wo ich klar durchdekliniere, als wirklich von hinten zu führen und die Leute zusammenzuhalten, dass sie alle in die gleiche Richtung gehen. Ja.
Vielen Dank, sehr nachvollziehbar. Jetzt sprachen Sie gerade von dem Kulturwandel, also quasi Wolf vorne versus Wolf hinten. Ja. War denn dieses Beispiel, was Sie gerade geschildert haben, war das so ein Moment, der auch so diesen Kulturwandel gefördert hat? Oder wie haben Sie es geschafft, die Kultur dahingehend zu wandeln? Das ist ja immer so ein bisschen, als wenn man so ein Pudding an die Wand nagelt, ja, so ein Kulturwandel, der ist ja schwer zu greifen, also viel auch von Symbolik und Führungsverhalten abhängig. Wie würden Sie das beschreiben? Was waren so fördernde Faktoren, dass Sie das vollzogen haben oder konnten?
Na, ich bin immer überzeugt, man muss Führung vorleben. Also wenn ich anders dir das vorleben würde, dann würde es nicht funktionieren. Das ist meine Grundüberzeugung, man muss die Dinge selber vorleben. Von daher, sagen wir mal, kamen da sicherlich viele Komponenten zusammen, dass wir ein Vorstandsteam war, das sich durchaus auch in den folgenden 1, 2 Jahren gedreht hat, tatsächlich auf allen Positionen. Und tatsächlich wir, und das war gar nicht vorhersehbar, aber durch Leute geprägt sind, die ähnliche Führungsverständnisse haben. Ja. Und damit macht es auch schon mal leichter, als wenn man sozusagen der Blinde unter den Einäugigen ist oder so, dann, oder der Sehende unter den Blinden ist, dann ist es schwer. Aber das hat es erleichtert. Zum anderen ist meine Überzeugung, hat viel mit Authentizität zu tun. Also ich muss es selber vorleben. Wenn ich es nicht vorlebe, dann überträgt es sich nicht auf die Mannschaft. Und das ist in meiner Sicht, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll, weil der Aufsichtsratsvorsitzende hat mich auch gefragt, wie haben Sie das geschafft? Und ich konnte ihm keine Antwort geben, nee, weil das ist sozusagen viel auch Intuition. Und ich sage immer, ich habe kein Buch gelesen. Ich habe noch kein einziges Managementbuch gelesen. Ich habe noch kein einziges Buch über Führung gelesen. Ja. Da bin ich ehrlich.
Ja.
Man macht auch Fehler. Ja. Ich sage, ich habe auch Fehler gemacht. Ja, aber aus diesen Fehlern lernt man ja und weiß das nächste Mal, ich muss es anders machen. So, und das sage ich auch meinen Leuten immer. Macht auch mal Fehler, traut euch auch mal Dinge zu tun, weil wenn ihr es nicht macht, wenn ihr es nicht umsetzt, wenn ihr nicht mal einen Fehler macht, ihr lernt nicht dazu und man lernt und das ist auch eine Erkenntnis, jetzt bin ich ja auch nicht mehr ganz jung, aber auch nicht ganz alt, es ist was Wahres dran, man lernt und wächst an Fehlern und am Scheitern und nicht, dass es immer durchrauscht. Es gibt Persönlichkeiten, die rauschen durch ihr Leben lang und es geht immer gut, weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich auch viel gelernt dadurch, dass ich mal gescheitert bin und dass ich mich selber wieder motivieren musste und selber eine andere Strategie entwickeln musste.
Wollen Sie uns das mal verraten?
Es geht recht weit.
Ja, wir sind ja unter uns.
Ja, genau, wir sind unter uns. Ich frage für einen Freund. Genau. Nein, aber das ist, glaube ich, gehört dazu. Ich meine, ich komme aus dem Sport, ja, und ich glaube, das ist auch, wenn man aus dem Leistungssport mal kommt, im Mannschaftssport, da nimmt man viel mit ins Berufsleben. Ja? Also die Hierarchien in Mannschaften, das Einsetzen für den anderen, das gemeinsame Scheitern. Und
Sie haben Basketball gespielt.
Genau,
ne?
Basketball, ja. Das gemeinsame Scheitern, das gemeinsame Gewinnen und dann auch zu feiern und die Feste feiern, wenn sie fallen und nicht sagen, wir warten jetzt bis dann und so. da nimmt man viel mit fürs Berufsleben, ja, und kann manchmal, glaube ich, auch Situationen wegatmen, wo vielleicht andere eine kürzere Zündschnur haben an der Stelle oder so. Das ist schon so, ja.
Okay. Ich will nochmal auf einen anderen Aspekt hinaus. So dieses Thema Kulturwandel und Leadership hat ja häufig so das Thema, dass es da so eine mittlere Ebene gibt. Ja, viele nennen sie ja die Lehmschicht. Ja, wo dann so Kulturwandel irgendwie oder so ein Unternehmen in so zwei Hälften geteilt wird. So die obere Hälfte nahe an der Top-Ebene, die dann irgendwie auch das Management- und Leadership-Modell irgendwie versteht, antizipiert, anwendet und dann irgendwie in dem Rest der Organisation, Anführungszeichen, läuft es dann doch anders. Wie haben Sie denn geschafft, dass es bei Ihnen, das unterstelle ich jetzt mal, diese Lehmschicht vielleicht so nicht gibt? Vielleicht gibt es ja auch und können uns trotzdem verraten, wie sie damit umgehen.
Die Lehmschicht gibt es auch bei uns, ja. Und mehr, also sage ich auch jetzt, weil wir einen großen Transformationsprozess auch gewährt wieder haben, wo, sagen wir, die erste Führungsebene sich viel Gedanken macht, wie es bei den Mitarbeitern ankommt, wo ich erlebe, dass wenn ich mit den Mitarbeitern, also wir nennen eine umgekippte Pyramide, die also vorne arbeiten, spreche, dass sie sich manchmal fragen, warum dauern die Dinge so lange und warum geht es nicht schneller und warum werden die Prozesse jetzt nicht geändert. Und ich komme mehr und mehr zur Erkenntnis, dass genau diese Mittelmanagement-Ebene, dass das die Leute eigentlich sind, wo man ansetzen muss. Ja. Und da geht viel Energie auch drauf auf diese Schicht. Und das erleben wir auch, wo wir Themen manchmal haben, wo ich dann manchmal frage, wie, das haben wir doch eigentlich geklärt und das haben wir genau denen auch Regionalleitungen so gesagt und die wissen das auch mehrmals und es scheitert wirklich an dieser Mittelschicht, dass es durchläuft ins Unternehmen. Wenn Sie mich jetzt fragen, woran liegt das? Ich habe keine Antwort, ich weiß es nicht. Ob es dann, ich unterstelle auch nichts Böses, vielleicht geht es auch mal vergessen einfach in der Hektik des Alltages, weil wirklich wir in einer Branche leben, wo unheimlich viel Druck dahinter ist. Ja, in der Pflegebereich, im Altenhilfebereich unheimlich Druck bei den beim Fachpersonal, bei den Hilfskräften, das zu takten in der Behindertenhilfe. Ich meine, wir haben ein Klientel, was zum Teil mehrfach behindert ist. Das ist unheimlich fordernd. Und dass dann manchmal solche Themen dann auch einfach hinten runterfallen, ja, das nehme ich den Leuten nicht krumm oder bin böse denen. Ja, das ist halt immer wieder das Wiederholen, mehrfach wiederholen, auch tatsächlich dann zu den Mitarbeitenden gehen und das denen halt auch vielleicht nochmal erklären und dann auch vielleicht manchmal so Roadshots zu machen, in denen Einrichtungen sagen, so sieht es eigentlich aus.
Ja, ich finde das ja ganz, ganz spannend, was Sie mir erzählt haben oder was Sie jetzt auch erzählt haben. Noch kein Buch über Führung gelesen, haben Sie vorhin gesagt. Und gleichzeitig drücken Sie nochmal die Schulbank, um sich zum zertifizierten Aufsichtsrat oder wie auch immer das genau heißt, können Sie gleich erzählen, quasi zu qualifizieren. Was haben Sie genau gemacht und was war denn da so Ihr Gedankenmodell hinten dran? Also warum haben Sie das gemacht und wie war es und was bringt's?
Also was ich gemacht habe, ist eine Prüfung bei der Deutschen Börse zum zertifizierten Aufsichtsrat und Beirat mit Kontrollfunktion. So, das ist der Titel. Warum habe ich es gemacht, ist, ich hatte, glaube ich, ja, sind zwei, drei Motivationsgründe. Der erste ist, dass wir als Rummelsberger Diakonie einen Rechtsformwechsel hatten in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Und ich da für mich auch gesagt habe, okay, da muss ich auch nochmal was tun als Vorstand auch und so weiter. Der zweite Punkt ist, meine Überzeugung ist, dass, und da spreche ich, oder will ich ein Lanz auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen brechen. Ich glaube, die Gesundheitswirtschaft und die Sozialwirtschaft ist die herausforderndste Branche für Manager, Unternehmen erfolgreich nachhaltig zu führen. Weil wir eigentlich im Spannungsverhältnis stehen zwischen marktwirtschaftlichen Anforderungen, ja, einer knallharten Regulatorik, man kann auch sagen Planwirtschaft, wenn man es überziehen will, und eigentlich einem wohlfahrtsorientierten Anspruch, den wir auch an uns selbst haben. So. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das würde ich behaupten, gibt es kaum in einer anderen Industrie. In Deutschland vielleicht auch woanders. Ja. Und da die Unternehmen so zu steuern, dass sie finanziell oder mit den finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind und gleichzeitig den sozialen Auftrag oder den gesundheitsfördernden Auftrag erfüllen, finde ich eine unheimlich herausfordernde Aufgabe und sehr komplex. So. Das ist der zweite Grund und das war auch die Motivation zu sagen, ich muss mich nochmal weiterbilden, auch in dem Austausch mit dem Aufsichtsrat, ja, auch da die Professionalität nochmal weiter zu fördern. Und das waren, finde ich, die Motivationsgründe. In der Tat war es herausfordernd. Es waren, glaube ich, 1200 Folien, die ich sozusagen mir zu Gemüte führen musste. Und das war ganz witzig.
Ist ja fast wie eine diakonische E-Mail.
Ja, und auch Gesetze und rauf und runter. Und was ganz spannend war, weil meine Kinder dann auch nochmal erlebt hat, dass man tatsächlich im Alter auch nochmal büffeln muss. Und die waren dann auch so, wann ist die Prüfung? Ist ja morgen und so, ja. Und dann hast du bestanden und so, ja, Gott sei Dank. Also die haben auch.
Achso, das ist dann richtig mit Benotung und mit Bestehen.
Ja, sie brauchen, bestehen, also sie müssen ein Prozentlevel erreichen, um sozusagen die Prüfung abzuschließen. Und das habe ich getan und es war wirklich nochmal bereichernd, nochmal auch andere Perspektiven auf Themenstellungen zu bekommen, ob es Corporate Governance ist, ob es Finance ist, Rechnungslegung. Viel Nachhaltigkeit haben wir gemacht, also ESG-Geschichten, viel IT, KI wurde viel besprochen, sozusagen, auf was muss man auch als Aufsichtsrat achten, ja. Was sind Megathemen, wo gehen die Reise hin und auch Strategien nochmal, wie bewerte ich Strategien? Und das hat mir geholfen, auch nochmal ja, mein Wissen zu erweitern und auch, sag mal, für meine Kompetenzen, bin ja auch in ein, zwei Aufsichtsräten, Beiräten, auch da nochmal sozusagen was einzueignen, um die Firmen zu beraten und zu begleiten an der Stelle. Ja. Und ich glaube auch, dass wir, ich meine, das Wort Wirtschaft steckt ja auch bei uns irgendwo mit drin, ja, dass wir auch noch viel enger eigentlich mit der Gesundheits- oder Healthcare-Industrie, Lifestyle-Industrie uns zusammentun müssen, weil ich glaube, das sieht man ja auch, wir brauchen ja Effizienzen und das kann ich nur erreichen, indem ich irgendwelche Innovationen einsetze, um das zu erreichen. Ja, und da müssen wir, glaube ich, auch in der Sozialwirtschaft und auch in der Gesundheitswirtschaft, wobei da ist es schon in Krankenhäusern passiert, das viel mehr als, glaube ich, in der Pflege und auch in der Eingliederungshilfe noch viel mehr mit klassischen Industrieunternehmen oder Startups zusammenarbeiten, ja, und diese Innovation mit reinnehmen oder mitzuentwickeln, ja.
Wie hat denn Ihr Aufsichtsrat darauf reagiert, als Sie gesagt haben, passt mal auf, meine Damen und Herren, ich gehe jetzt hier, ich lasse mich zertifizieren, ich drücke die Schulbank und mache eigentlich das, was Sie vielleicht ja auch machen sollten. Wie war da so die Reaktion?
Ja, also positiv tatsächlich, weil ich meine, das muss man ja auch herausstellen, ich habe es ja natürlich auch für mich, aber auch fürs Unternehmen gemacht, ja, um uns da auch transparent zu sein und auch die Professionalität nach außen auch zu steigern, ja. Und ich kann nur sagen, das merkt man auch in den Gesprächen, weil wir werden ja beäugt von Kostenträgern, von Banken, von Versicherungen, von Wirtschaftsprüfern. Und da, glaube ich, ist es auch ein gutes Signal an diese Branchen zu sagen, okay, hier sind Vorstände, Aufsichtsräte, die sich auch permanent weiterbilden und ihre Kompetenzen erweitern, um eben diese Organisation in dieser schwierigen Konstellation ja zu führen. Und ich sage immer, es braucht immer Klarheit und Konsequenz. Ja, Klarheit in der Sache, konsequent in der Umsetzung und auch eben die Entscheidungen zu treffen. Ja, und dafür, glaube ich, ist das, meiner Wahrnehmung, war das eine ganz gute Ergänzung.
Ja. Ja, aber aus dem Aufsichtsrat von Ihnen hat jetzt keiner dran teilgenommen oder
nein,
haben die Sie erstmal vorgeschickt nach dem Motto, sag mal, wie es ist?
Nein, ja, vielleicht machst du einen anderen, also ich will jetzt auch nicht behaupten, das ist ein Must-Have sozusagen. Wobei ich schon auch meine Wahrnehmung so ist in unserer Branche, dass bei Vorständen und Geschäftsführern in den letzten Jahren eine unheimliche Professionalisierung stattgefunden haben, auch viele Quereinsteiger. Ich kenne Kollegen, die waren bei PwC, bei Ihnen bei, die kommen aus der Industrie. Die jetzt
keine Schleichwerbung.
Entschuldigung. Also ich kenne viele Kollegen aus Vorstand und Geschäftsführung, eben, die halt Quereinsteiger waren, aus anderen Industrien kommen und da auch jetzt Positionen innehaben. Meiner Meinung nach hat diese Professionalität in den Aufsichtsräten und Verwaltungsräten, Beiräten unserer Branche, muss da noch Einzug erhalten. Da sitzen, ich darf nicht im Kopf und Kragen reden, aber meine Überzeugung, sitzen da noch zu oft Aufsichtsratsmitglieder aus historischen Bezügen, also die eben weißen diakonischen Träger aus der Kirche kommen oder irgendwie in diakonischen Werk oder Gemeindemitglied.
Und das alte Buddy-Prinzip ist ja auch noch sehr.
Ja, Buddy-Prinzip weiß ich gar nicht, aber wir haben solche Herausforderungen und Komplexe, da gibt es keine einfache Antwort. Und wenn ich dann nicht verstehe, wie Mechanismen funktionieren, also wie ich Entscheidungen treffen muss, die mich natürlich jetzt Geld kosten, aber im Endeffekt möglicherweise hinten raus weniger Geld kosten oder die Versorgungssicherheit sicherstellen für die Menschen, ja. Oder warum ich gewisse Dinge machen kann, weil die Regulatorik so ist, wie sie ist, ja. Aufsichtsräte müssen nicht im Detail drin sein, aber sie müssen es verstehen. Und da merke ich im Moment jedenfalls in vielen, oder meiner Meinung nach in vielen Aufsichtsräten, da ist noch so ein Gap drin, ja. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch in den Aufsichtsräten und Verwaltungsräten noch eine größere Professionalisierung. Und wenn ich auch mit Vorstandskollegen, Geschäftsführern spreche, teilen viele meine Auffassung davon, dass da eben oftmals noch solche Strukturen vorhanden. Für unseren Aufsichtsrat kann ich sagen, wir haben professionelle Leute drin, ja, die auch aus dem Wirtschaftsprüfer Banker sind und so weiter. Da haben wir, sage ich mal, Glück vielleicht auch, aber wenn ich so rumgucke in manchen Trägern, da glaube ich,
ja,
auch im Zusammenspiel mit den Vorständen, ja, dass da auch eine gute, nicht Gegengewicht, aber eine gute, ja, Austausch auch stattfinden kann.
Ja. Also absolut, da würde ich uneingeschränkt beipflichten. Die Frage ist ja, gibt es sowas innerhalb der Branche? Sie haben sich ja jetzt bewusst für die deutsche Börse entschieden, wahrscheinlich auch aus Rechtsformgründen, jetzt mit der gemeinnützigen Aktiengesellschaft, das liegt ja ein bisschen nahe. Haben Sie das bewusst gemacht außerhalb der Branche oder war das auch so ein bisschen neben dem Rechtsformwechsel oder der Rechtsform dem geschuldet, dass Sie gesagt haben, so in der Branche gibt es nicht so richtig was Adäquates?
Also ja, ich habe es bewusst außerhalb der Branche gemacht, weil ich immer ein Freund davon bin, mir von außen neue Impulse zu holen, nicht sozusagen immer im eigenen Quark zu schwimmen an der Stelle. Ich nehme schon wahr, dass einzelne Verbände ja solche Weiterbildungen anbieten, ob es jetzt im Bereich vom Risikomanagement ist oder im Bereich von Aufsichtsräten mit externen. Ich habe mich tatsächlich bewusst, sage ich mal, für eine relativ hohe Professionalisierung, sage ich jetzt mal, auch bei der Deutschen Börse entschieden, weil damit sozusagen ich auch ein Signal senden wollte, sozusagen, Freunde, das ist jetzt hier aber wirklich, also drüber, glaube ich, über die deutschen Börse kann man nicht viel machen, jetzt in dem Bereich sich weiterzubilden an der Stelle und da die Prüfung zu machen. Heißt aber nicht, dass es gute Angebote gibt innerhalb der Branche für solche Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber ich bin schon überzeugt davon, dass Aufsichtsräte da auch mindestens einmal im Jahr eben solche Kurse besuchen sollten, sei es nicht immer zum Risikomanagement. Viele in unserer Branche fokussiert sich im Moment nur auf Risikomanagement und irgendwelche Kontrollsysteme einzuführen. Das ja auch, aber das ist nicht die Kernaufgabe eines Aufsichtsrates an der
Wenn
Stelle.
Wenn man nur noch Risiko sieht, dann wird es auch schwierig.
Ja, dann, ich sage immer, dann können wir alles verkaufen, schließen ab und legen das, kaufen Anleihen und dann ist es risikolos an der Stelle fast ungefähr. Also da würde ich mir wünschen und da einfach, ich sage einfach mal anfangen und machen. Also nicht lang überlegen, wo, wie, wann, was, sondern einfach mal, wenn man was sieht, einfach den Kurs mal buchen, besuchen und den ersten Schritt machen dahin. Ja.
Sehr gut. Vielen Dank bis hierher. Zum Abschluss ist es Sitte und Brauch, in dem Podcast den Blick in unsere imaginäre, auf dem Tisch befindliche Glaskugel zu richten. Wenn Sie mal reinschauen und die Herausforderungen sich anschauen. Sie haben Ihr Führungsmodell Führung wie der Wolf geschildert. Und das Thema Aufsicht. Was heißt das für die Zukunft? Wohin geht die Reise? Was ist notwendig im Leadership und in der Aufsicht?
Ich glaube, in den nächsten Jahren geht es auch um Zahlen, aber es geht darum, die soziale Marktwirtschaft, wenn wir uns dafür entscheiden, in Deutschland weiter soziale Marktwirtschaft zu haben, sozusagen die sozialen Sicherungssysteme so auszubauen, dass wir einen gewissen Standard halten können. Und für uns Sozialunternehmer und vielleicht ist das eine provokante These, sage ich mal. Wir müssen gucken, wie wir in diesem Gemengelage möglichst gut unser Unternehmen führen. Ja. Aber ich glaube, Aufsichtsgremien für Führungskräfte bedeutet es, genau in diesem Dreispannungsverhältnis jetzt diese Unternehmen so aufzustellen, dass sie robust auch für Krisen sind. Ja. Und meine Wahrnehmung ist, dass einige Träger noch nicht so aufgestellt sind, dass sie krisenresilient sind und dass sie auch längere Durststrecken mal durchhalten können. Und ich glaube, dafür muss man die Unternehmen im Moment ausrichten, dass sie möglicherweise, und das ist meine Überzeugung, die nächsten 1-2 Jahre wird es noch einigermaßen gut laufen möglicherweise, aber dann wird es sicherlich 2-3 Jahre geben, auch mit der Bundestagswahl in 29, wo ich glaube, wir uns als Unternehmen jetzt so rüsten müssen, dass wir mal 2-3 Jahre Durststrecke durchhalten können.
Wohl wahr. Da würde ich mich anschließen. Das Thema Resilienz und Durchhaltevermögen, wie sagt man so schön, das ist alles ein Long Game. Ja, und ein Long Game heißt, dass man entsprechende Ressourcen auch zur Verfügung hat. Und die Ressourcen bestehen nicht zuletzt im Leadership und in der Aufsicht. Vielen Dank, lieber Dr. Gaidul, für das sehr inspirierende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten genauso viel mitnehmen wie ich und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt ContalK, Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Vielen herzlichen Dank an Sie, Dr. Gaidul.
Vielen Dank für die Einladung.
ContalK.
Vielleicht liegt die größte Gefahr unserer Zeit nicht darin, dass KI zu mächtig wird, sondern dass Menschen sich selbst für zu klein erklären. Wer das verhindern möchte, der sollte dieses Buch lesen. Relevanz im KI-Zeitalter, der Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Wann erscheint es, Thomas?
Es erscheint am 28. Juli, Vorbestellungen ab jetzt möglich.